Liebe Gemeinde, ich lese einen Text aus dem wohl seltsamsten Buch des Neuen Testaments, dem letzten Buch der Offenbarung des Johannes. Ganz am Ende der Bibel steht: Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Liebe Gemeinde, es ist Ewigkeitssonntag. Früher haben wir Totensonntag gesagt. In der Stadtkirche versammeln sich in 4 Gottesdiensten etwa 300 Menschen. Sie denken an einen lieben Menschen, den Partner, die Partnerin, den Vater, die Mutter, die Tochter, den Sohn, den Freund, die Freundin, die im letzten Jahr gestorben sind. Und dieses Gedenken ist so wichtig, auch wenn es weh tut. Manchmal muss man zurückschauen, denn Erinnerung ist wichtig für uns Menschen. In ihr leben die Gestorbenen weiter. In aller Liebe, aller Freundschaft, allen Gefühlen, die doch mit dem Tod nicht absterben. Das Gleiche tun wir ja auch bei den Bestattungen, zurückschauen auf ein hoffentlich reiches, erfülltes Leben, Erinnerungen wecken an einen ganz bestimmten Menschen, der wichtig war. Aber alle diese Bestattungen haben damit nicht geendet. Sie haben die Perspektive umgekehrt. Von der Vergangenheit blickt man in die Zukunft. Am Grab gibt es immer einen Ausblick auf eine Welt, in der die Verstorbenen bei Gott gut aufgehoben sind. Auch in unserer Kirche hat dieser Perspektivenwechsel stattgefunden. Als ich Kind war, war der letzte Sonntag im Kirchenjahr der Totensonntag. Heute ist er der Ewigkeitssonntag. Perspektivenwechsel aus der Vergangenheit mit ihren oft schmerzhaften, aber entscheidenden Erinnerungen hin zur Zukunft, wie wir sie im Neuen Testament versprochen bekommen. Es gibt viele Texte in der Bibel, die sich mit dem ewigen Leben bei Gott beschäftigen, dieser neuen Existenz, der die Verstorbenen so nahe sind. Und in allen bleibt deutlich, genau weiß man es nicht, wie diese Welt aussieht, diese Ewigkeit ohne Zeit. Wir können sie uns erträumen, wir können die Bilder in uns aufsaugen, die die Bibel davon gibt. Und dabei gibt es meiner Meinung nach keine eindrücklichere und ausdrucksstärkere Beschreibung dieser Welt als der Predigttext, der uns heute aufgegeben ist. Vom Ende von Trauer, Leiden und Tod ist da die Rede. Keine Not mehr, keine Angst. Das ist wortwörtlich Utopie. Dieses griechische Wort heißt tatsächlich auf Deutsch kein Platz oder kein Ort. Und Utopien bieten dennoch Raum für all unsere Träume, Wünsche und Sehnsüchte. Darum funktionieren sie auch so gut, ob als Buch, als Kinofilm oder eben als Bibeltext. Das wirklich Interessante an Utopien, die funktionieren, ist, dass sie einen Anknüpfungspunkt in unserer Wirklichkeit brauchen. Die Offenbarung des Johannes ist ein seltsames Buch. Sie entführt uns Menschen in eine fremde Welt, jenseits dessen, was wir uns vorstellen können. Da treten Drachen auf. Tiere, gegen die Godzilla ein Schoßhündchen ist, spielen eine Rolle. Geheimnisvolle Bücher werden geöffnet und verbreiten ihren Fluch über die Welt. 4 Reiter treten auf, von denen jeder einen großen Teil der Welt verwüstet. Der Weltuntergang wird bildlich dargestellt. Jetzt könnte man sagen, alles Spinnereien, alles Humbug. wäre da nicht die Nähe zum Leben in der Zeit, als das Buch geschrieben wurde. Johannes, der Autor, muss fliehen vor einer Christenverfolgung, das weiß man heute. Er lebte in einer Welt wie der unseren, vielleicht für Einzelne noch ein wenig grausamer als heute. Und er sieht eine Welt, die ganz von Gott kommt, ein Gegenbild. In diesem Menschen, der mit beiden Beinen fest auf der Erde steht, bekommt diese Welt dann einen Ort in der unseren. Aus der Utopie, dem Nicht-Ort, wird ein Bild. Und dieses Bild gibt der Welt Gottes in unserem Geist eine Gestalt, eine Landschaft entsteht. Eine Handlung kommt in die Geschichte, ein Zeitplan des Lebens in der Welt wird aufgestellt und schließlich die neue Welt gewinnt Farbe und Form, sie bekommt einen Mittelpunkt. Und eines wird deutlich, in dieser neuen Welt wird man keine Utopien mehr brauchen, keine Wunschträume, sondern in dieser neuen Welt wird Gott mittendrin wohnen. Keine Zeit mehr, die uns das Leben so schwer macht, kein Tod mehr, der Grund für all unsere Ängste in der Welt ist. Nur noch Gott, der mitten unter uns wohnt. Märchen, sagen manche. Aber wer das als Märchen abtut, der braucht eigentlich auch kein Weihnachten zu feiern. Denn genau darum feiern wir. Gott kommt in unsere Wirklichkeit. Was vorher keinen Platz in der Welt hatte, findet an Weihnachten seinen Ort. Gott wird unter uns Menschen wohnen. Und er macht uns den Perspektivwechsel möglich, weg von der belastenden Vergangenheit hin zu einer Zukunft, in der unsere Träume, Wünsche und Sehnsüchte ihren Ort haben. Kein Tod mehr, kein Leid mehr, kein Geschrei, keine Trauer, keine Angst. Denn Gott kommt und sorgt sich um uns. Die Tränen der Traurigen, die Trauer der Angehörigen eines Verstorbenen, die Klage der Leidenden und die Mühsal der Unterdrückten – an ihre Stelle tritt neues Leben. Das, was früher war, ist vergangen, heißt es im Text. Ja, aber das Neue kommt ohne die Anknüpfung am Alten nicht aus. Das ist eine Botschaft, die für diese Welt gedacht ist. Sie ist an konkrete Menschen gerichtet, mit ganz konkreten Problemen und Hoffnungen. Gott tröstet und er will, dass dieser Trost weitergegeben wird, dass Menschen sich für diesen Trost engagieren. Er will Menschen aus der Quelle trinken lassen, die das Leben möglich macht. Nicht in ferner Zukunft, nach dem Tod oder im Jenseits, sondern im Hier und Jetzt. Gott hat alle Wirklichkeit in seiner Hand, auch das richtige Leben, das uns oft so wenig lebenswert erscheint. Wenn wir auf der Suche sind nach Leben, obwohl liebe Menschen gestorben sind und obwohl wir sterben werden, dann kommen wir an Gott nicht vorbei. Alle Mächte dieses Lebens gewinnen in seinem Versprechen eine neue Dimension. So wie der Mensch vergänglich ist, so sind die todbringenden Mächte in Gottes Augen vergänglich. Und wo der Tod keine Macht mehr hat, da kann das Leben um sich greifen. Da stellt Gott uns in einen weiten Raum. Da gibt er uns Entfaltungsmöglichkeiten und da ist er uns ganz nahe. Und darum können wir die Spuren des ewigen, gelingenden Lebens bei Gott auch in unserem vergänglichen Leben schon finden. Dort, wo Menschen daran arbeiten, immer mehr vom Willen Gottes für diese Welt zu verwirklichen. Überall dort, wo Leben geweckt wird, auch wenn alles schon tot schien. Und überall dort, wo Trauer in Hoffnung verwandelt wird und Traurigkeit in getroste Zukunft. Schon dort ist Gott vorläufig unter uns. Er wohnt bei uns, bevor er schließlich sein Versprechen erfüllt und ganz für uns da ist. Amen.